Darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Lieben und dienen. Und ich habe einen Satz ganz am Anfang. Denkt ihr, das stimmt? Du kannst dienen, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne zu dienen. Einverstanden? Passt das? Ich kann dir dienen. Ich kann aber dazu ein mürrisches Gesicht machen. Aber ich kann nicht sagen, ich liebe dich, ohne auch bereit zu sein, dir zu dienen. Ich habe ein Foto gefunden, die ich als Hintergrundbild für diese Predigtserie mit Freude mitarbeiten gewählt habe. Sie heißt Helping Hands, helfende Hände. Und man sieht zwei Hände, die über einem Herzen sind, und dann hat es auch diese roten Flecken, auch Spritzer, so wie es aussieht. Es kann bedrohlich wirken, diese Farbenkombination. Rot-Gelb, Alarm. Bei einer Ampel habe ich Freude, wenn es grün ist, aber sobald Rot-Gelb eingestellt wird, naja. Und das könnte auch sein, dass der, der dieses Bild zusammengestellt hat, sich gedacht hat, ja, hier ist auch eine Warnung. Achtung, Leute, es ist wichtig, in dieser Welt helfende Hände zu haben. Es ist wichtig, dass du deine Hände erhebst und mithilfst, dass hier die Liebe Gottes bei den Menschen ankommt. Da kann auch eine Warnung sein. Ich verstehe aber auch Rot als die Farbe der Liebe und Gelb als die Farbe der Freude. Und deswegen denke ich, das Bild kann auch bedeuten, genau hier ist Dienen mit Liebe dran und das kann Freude bewirken. Es gibt in der Bibel eine ganz starke Aussage über Mitarbeiten. Und ich habe diese Aussage gewählt, dass sie für drei Predigten die Grundlage ist. Wir werden sie also heute, nächsten Sonntag und dann auch am ersten Advent wieder miteinander anschauen. Sie stammt aus dem ersten Brief vom Apostel Petrus. Und er hat geschrieben an die Christen, an die Gläubigen in der Region, er beschreibt die Orte, und es ist die Region, wo heute Nordtürkei liegt. Und für die Christen damals im ersten Jahrhundert war auch diese Gegend nicht eine einfache Gegend. Auch dort war es hart, als Christ zu leben, weil die allgemeine Religion war, es war sehr unterschiedlich, aber das war römisches Reich. Und dort, wenn man sich zu Jesus bekannt hat, war es nicht einfach. Es konnte Verfolgung geben. Und zu diesen Christen dort schreibt er etwas in seinem Brief über die Freude. Er sagt ganz am Anfang, das ist noch nicht mein Predigttext, aber ganz am Anfang vom ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel, im Vers 6, sagt er, freut euch deshalb von Herzen. Und ich möchte das uns allen heute auch sagen. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und was ist die Freude? Es ist die Freude, Jesus Christus zu kennen. Im Vers 8 sagt er dann gleich, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Das gilt uns ja auch. Wir lieben Jesus, obwohl wir ihn nie gesehen haben. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Also das ist mal ganz stark. Dieser Petrus schreibt an diese Christen in einer Verfolgungssituation, wo es viel zu leiden gibt. Ihr habt viel Grund zur Freude an Jesus. Und dann schreibt er weiter, er fordert auf, wie man das Leben gestalten kann und was sich auch als Christ, als Nachfolger von Jesus gehört. Und er kommt zu einem Punkt, wo er sagt, dass auch wir miteinander, als Christen untereinander, Freude aneinander haben sollen. Und wie er das ausdrückt, das ist mein Predigttext aus dem ersten Kapitel, also dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, ab Vers 7. Und lasst uns das miteinander lesen. Ich habe hier den ganzen Abschnitt. Einige Textstellen sind fett gedruckt hier. Und das sind die Stellen, die ich dann noch näher anschauen möchte heute. Die anderen kommen dann später an anderen Sonntagen. Da sagt er, Leute, das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Also das musst du mitnehmen, wenn du Mission to go machst. So wie, ja, da steht's, du sollst mich aufnehmen. Teilt euch zu Hause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Vers 10, Da ist das mit dem Schlafenbrauchen. Jetzt kommt Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Und wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Mit einem Amen hört er hier auf, diesen Abschnitt. Es ist noch nicht fertig im Petrusbrief, aber hier sagt er, das müssen wir unterstreichen. Gott gehört alle Ehre. Und es sind einige Gedanken, die ich hier mitnehmen will. Das erste ist, begegnungsorientiert sein, und zwar mit Liebe. Es ist auch das Motto für unsere Gemeinde. Wir wollen eine Kirche zum Begegnen sein. Und all das, was wir jetzt gerade gehört haben, es geht Gott darum, dass seine Gemeinde die Begegnung miteinander und mit Gott im Fokus hat. Und die Liebe, die gehört ganz, ganz toll dazu. Er sagt sogar, ich habe jetzt diesen Satz noch einmal herausgestrichen als Vers 8, das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Beständig lieben. Beständig heißt Drabliebe. Beständig heißt auch tief. Ich bin letzten Sommer eingeladen gewesen, mit einem Motorboot auf dem Zürichsee zu fahren. Und wir sind dann in eine Bucht und dort hat der Kapitän den Anker ausgeworfen und dann ist das Boot dort sicher gewesen. Wir konnten unsere Badehosen anziehen und rausspringen und wir waren sicher, das Boot bleibt, das treibt nicht weg. Es war beständig, verankert. Und genau das ist das Wort hier in beständiger Liebe. Das bedeutet verankerte Liebe. Und genau das brauchen wir. Das brauchen wir in unseren Ehen. Als Ehepaar sich beständig lieben. Dass man den Anker auswirft ins Herz des anderen und sagt, ich bleibe an dir dran, weil ich dich liebe. Das brauchen wir in den Familien. Dass beständige Liebe hier ist. Dieses Verankertsein, diese Tiefe, auch diese innige Liebe. Das brauchen wir in der Gemeinde. Begegnungen, die mit Liebe stattfinden, sollen in der Qualität der beständigen Liebe sein. Nicht einfach nur, ich habe dich gern, weil du nett aussiehst. Und ich habe dich gern, weil du mir jetzt etwas zuliebe getan hast. Sondern ich liebe dich, weil du wert bist, geliebt zu werden. Ich liebe dich, weil Gott mich zuerst geliebt hat, darum liebe ich dich auch. Ich liebe dich, weil du wertvoll bist in den Augen Gottes. Ich nehme dich bedingungslos an. Das ist beständige Liebe. Und das fordert heraus. Wir brauchen das auch eigentlich überall, wo wir mit Menschen zusammenkommen. Stell dir vor, an deinem Arbeitsplatz ist beständige Liebe untereinander im Team. Das ist doch cool, hä? Und das ist eine Herausforderung, die uns hier Gott gibt. Und warum sagt er das? Warum sollen wir diese Liebe verankern? Warum sollen wir den Anker auswerfen? Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Ups, ja. Was meint ihr damit? Heißt das, dass wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben alle einander gern, dass man dann einfach so immer noch ein bisschen fies sein kann zum anderen, aber weil man ja einander liebt, macht's nichts. Man kann alles Schlimmes unter den Teppich wischen. Und all die Fehler, die man gemacht hat, die schaut man halt einfach gar nicht an und man will sich auch nicht verändern. Man kann so bleiben, wie man ist. Aber man liebt einander ja. So Zuckerguss drüber. Er hat nächstens Geburtstag. Ich bringe dann eine Torte aus Beton mit Zuckerguss drüber. Nein, das ist nicht die Methode, wie Liebe die Sünden zudeckt. Wenn wir eine solche Frage haben, wie ist etwas gemeint? Ein Tipp. Die Bibel erklärt sich selbst. Also schaut nach, steht denn das sonst irgendwo auch noch in der Bibel? Und tatsächlich, das ist ein Zitat, die Liebe deckt viele Sünden zu, das im Alten Testament schon steht, in Sprüche 10, Vers 12. Und wir merken, dort ist es in einen Zusammenhang hineingestellt. Hass bewirkt Streit, aber Liebe deckt die Vergehen zu. Es geht nicht darum, dass man wie ein Zuckerguss alles übertüncht, sondern es geht um das Gegenteil von Hass, wo Streit wird. Streit wird dort, wo ich dem anderen die Fehler unter die Nase reibe. Du hast auch schon Fehler gemacht, oder? Ja, hier ist sie da, zack. Genau, also wir können das. Wir reiben uns auch manchmal in der Gemeindeleitung, das ist toll. Hass und Streit entsteht dort, wo ich dann der Sieger sein will. Und der andere mache ich klein. Aber Liebe ist das Gegenteil davon. Es heißt nicht, dass ich dann die Fehler dem anderen unter die Nase reibe, sondern ich sage, okay, das sind Fehler. Aber die sollen unsere Beziehung jetzt nicht stören. Die Liebe deckt es zu. Ich will nicht der Sieger sein, sondern wir wollen auf Augenhöhe sein. Das ist die Art, von wie Liebe die Sünden zudeckt. Und einfach, wenn wir schon dabei sind, schaut, Fehler machen wir alle. Sünden, die sind da, und deswegen hat Gott uns Menschen angesehen, angeschaut und gesagt, hey, das schaffen die nicht alleine. Mein Gebot können die nicht einhalten. Und er hat sich entschieden, ich sende meinen Sohn. Ich sende Jesus Christus. Der ist fehlerlos. Und Jesus hat tatsächlich hier auf dieser Erde gelebt und hat nie eine Sünde begangen. Er ist versucht worden wie wir, aber er ist nie schmutzig geworden. Er war auch direkt und hat auch Leute konfrontiert, aber er hat sich darin nie versündigt. Das ist stark. Und dann ist Jesus am Kreuz hingerichtet worden als Fehlerloser, Sündloser. Und Gott hat die Schuld der Welt, deine und meine Schuld, auf Jesus gelegt, dort am Kreuz. Und Jesus hat gelitten an diesem Kreuz. Er hat gelitten, weil er körperlich Schmerzen hatte. Er hat gelitten, weil er ungerecht verurteilt worden ist. Er hat gelitten, weil er deine und meine Sünden getragen hat. Und er hat gelitten, weil er gespürt hat, mein eigener Vater, der Vater im Himmel, ist nicht mehr da. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in das hinein ist etwas geschehen. Jesus ist gestorben wie ein Opferlamm, wie ein Lamm, das man damals geschlachtet hat, um die Sünden wegzunehmen. Aber ein Tier kann das nicht, nur Jesus konnte das, als Mensch und Gott gleichzeitig. 3 Tage später ist Jesus vom Tod auferstanden und hat auch noch die Macht des Todes gebrochen. Und wir feiern ihn heute, weil er der Auferstandene ist. Und wir sind tief dankbar für ihn, weil er meine und deine Schuld getragen hat. Also Leute, wenn wir hier als Gemeinde zusammen sind, dann dürfen wir davon ausgehen, wir haben Vergebung von Jesus Christus. Bekenne deine Sünden, Jesus. Sprich aus, was dich belastet. Bitte ihn, dass er dir vergibt. Lade ihn ein, in dein Leben zu kommen und dich zu führen. Davon gehen wir aus. Und weil wir wissen, Jesus hat mir vergeben, Jesus hat dir vergeben, deswegen wollen auch wir einander in Liebe begegnen, die alle Vergehen zudeckt. Warum sollten wir dann einander die Fehler unter die Nase reiben? Warum sollten wir dann so sein, dass wir uns erheben über den anderen? Warum sollten wir sagen, aber ich komme zu kurz, wenn Jesus uns doch alles geschenkt hat? Also lasst uns in dieser Vergebung leben. Die Liebe deckt viele Sünden zu. Diese Liebe hat 2 praktische Auswirkungen und davon spricht Petrus hier auch. Die erste dieser Auswirkungen steht im nächsten Vers. Und überschrieben habe ich es mit Füreinander Dasein ohne zu murren. Der nächste Vers ist der Vers 9 im 1. Petrus 4. Teilt euer Zuhause, das ist eben der Mission to Go Vers, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Und andere Übersetzungen sind hier noch deutlicher, indem sie sagen, seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Schaut, in der Zeit damals war das in der Region, in die dieser Brief geschrieben wurde und als erstes gelesen wurde, normal, dass man gastfreundlich ist. Wie das auch heute in gewissen Kulturen viel normaler ist als bei uns. Also bei uns ist es ja so, da kommt jemand, klingelt an der Tür und der kann mit einem Anliegen kommen. Im Normalfall bleiben wir an der Tür stehen, wenn wir den nicht schon kennen. Und dann schicken ihn wir bald wieder weg. Aber gastfreundliche Kultur ist, komm rein, trinken Tee. Und das war für die Leute damals normal. Also muss der Petrus ja eigentlich gar nicht sagen, seid gastfreundlich. Das tun die ja. Nun gut, vermutlich haben die aber auch ihre schlechten Erfahrungen gemacht. Dass sich da Leute eingenistet haben und gleich mehrere Wochen geblieben sind. Und am Schluss haben sie noch die hohle Hand hingehalten, darf ich ein Reisegeld, bitte schön. Wir wissen das, weil es einige Jahre später, nach dem ersten Petrusbrief, aufgeschrieben wurde in christlicher Literatur, wie man mit Gästen umgehen soll und wo man sich auch abgrenzen darf. Das haben wir schriftliche Dokumente aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Also deswegen kann es ja auch sein, dass du sagst, ja gut, ich muss ja jetzt halt gastfreundlich sein, aber naja, mit Murren. Und da sagt der Petrus, sagt Gott uns im ersten Petrusbrief, nein Leute, es geht nicht nur darum, was wir tun sollen, sondern auch um das, was wir tun wollen. Dass wir das, was wir tun sollen, auch gerne tun wollen. Ich habe da eine Grafik gezeichnet auf dem Flipchart und will das euch mal demonstrieren. Genau. Mit Freude mitarbeiten. Es gibt Dinge, die wir tun sollen. Als Christen haben wir Dinge, die wir tun sollen. Das sind Aufgaben, die es gibt. Gastfreundschaft ist eine christliche Tugend. Also nicht nur eine Kultursache von damals dort, sondern eigentlich, wenn du sagst, ich folge Jesus, die Gastfreundschaft ist eine Aufgabe. Boah, okay, wie setze ich die um? Es gibt noch viele andere Aufgaben, aber es gibt viele Dinge, die wir tun sollen. Und jetzt sagt er, tut das ohne zu murren. Also entscheidet euch, es gerne zu wollen. Das ist doch gut. Ich lasse das mal hier stehen. Es hat noch einen dritten Punkt, aber der kommt später. Wie können wir zu einer Einstellung kommen, dass wir das, was wir tun, sollen auch gerne tun. Ich stelle euch einen Mann vor, der lebt nicht mehr, aber ist noch nicht lange her, dass er gestorben ist. Und er hat mit dem, was er getan hat, viel Erfolg gehabt. Er war ein Erfinder, ein kreativer Kopf, ein Techniker, der Neuigkeiten auf den Markt gebracht hat. Sein Name ist Steve Jobs. Und einige haben sogar vielleicht ein Gerät dabei, das von ihm kommt. Apple, iPhone und so weiter. Dieser Steve Jobs hat gesagt, das ist sein Geheimnis, liebe das, was du tust. Oder ausführlicher, deine Arbeit wird einen großen Teil deines Lebens einnehmen, sagt Steve Jobs. Und die einzige Möglichkeit, wirklich zufrieden zu sein mit dem, was du tust, ist, dass du glaubst, dass du großartige Arbeit leistest. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut. Und ich möchte noch ergänzen, die einzige Befähigung zu lieben, was man tut, ist, dass du als Christ die Liebe Gottes erfahren hast, dass du in der Liebe Gottes lebst und die Liebe Gottes weitergibst. Also haben wir Lieben und Dienen schon nah beieinander, ohne zu murren. Jesus hat das auch gelebt. Er hat diese Haltung gehabt und hat nicht nur das geliebt, was er getan hat, sondern er hat vor allem die geliebt, für die er es getan hat. Und wenn du Jesus fragen würdest, sag mal Jesus, wie hältst du es eigentlich mit Dienen und Lieben und so, dann würde er Folgendes sagen. Jesus bezeichnet sich als der Menschensohn. Das ist seine Selbstbezeichnung. Er ist von Gott gekommen und ist ein Menschensohn geworden. Und er sagt, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Also er dreht es um. Er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Er hat nicht gedacht, ich bin jetzt hier, damit ihr mir jetzt dient. Er ist nicht gekommen und gesagt, ja, ich bin jetzt dein König, also bitte sehr, wascht mir die Füße. Sondern er hat es umgedreht. Er ist hingekniet und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. und gesagt, was ich euch getan habe, das sollt ihr jetzt auch einander tun. Ich bin ein Diener geworden. Und wir verstehen, hey, das Dienen, wie Jesus das macht, dieses gerne Dienen aus Liebe, ohne zu murren, das ist ein Vorbild. Und das ist eine Kraft, die auch uns selbst verändert. Und wir kommen damit auch zur zweiten Auswirkung, die im 1. Petrus 4 für die Liebe beschrieben wird. Ach, das habe ich auch noch aufgezeichnet. Wenn wir es gerne tun, bringt es Frucht. Wenn es Frucht bringt, haben wir Freude. Deswegen tun wir es noch gerne. Und wenn wir es noch gerne tun, bringt es noch mehr Frucht. Und das hat auch mit diesem Kreislauf zu tun. Dies, der dritte Punkt in der Predigt. Jede und jeder dient einander. Im Vers 10 heißt es so. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Und einfach nur als Klammerbemerkung heute, weil ich am nächsten Sonntag dann vor allem über diese Gaben sprechen will. Er hat uns Gaben gegeben, damit wir das, was wir sollen, ich nehme das noch einmal hier nach vorne, das, was wir sollen und wollen, mit seinen Gaben nun auch, was muss ich hier schreiben, können. Aber am nächsten Sonntag mehr darüber. Ich will mich jetzt mehr an dieser Aussage festhalten. Ein jeder soll dienen. Und zwar wem? Einander, in der Gemeinde. Dient einander. Ich möchte einige Aussagen hier rausnehmen. Jede und jeder. Wir haben in unserer Kultur eine furchtbare Prägung, wenn es um Religion und Kirche geht. Sorry. Aber etwas wirklich Furchtbares finde ich, dass man einen Unterschied macht zwischen Laien und Geistlichen. Zwischen Profan und Sakral. Zwischen, ja, du kannst noch so als Laie irgendwo mitarbeiten, aber die eigentliche Berufung und Job, das machen die Priester, die Nonnen, die Mönche und die Päpste und alle dazwischen. Das ist furchtbar. Weil das ist nicht die Idee, die Intention, die wir in der Bibel finden. Es ist im Alten Testament so, dass dort ein Hohepriester ist. Aber mit dem Neuen Testament hat Jesus das aufgebrochen und gesagt, ihr alle seid Priester. Es ist ein allgemeines Priestertum. Es ist nicht so, dass ich, weil ich hier Theologie studiert habe und eingesetzt bin als Pfarrer und Pastor in der Gemeinde, ein höheres Level habe. Das stimmt nicht. Wir sind alle Jünger von Jesus. Wir sind alle unterwegs am Lernen. Und deswegen sagt er hier, alle sollen das tun. Jeder und jede. Also denk nicht, dass du hier im Stuhl sitzen kannst und sagst, ich bin ein volles Mitglied der Gemeinde, wenn ich auf der Zuschauerrängen sitze und zuschaue, wie die da unten rumsäckeln. Es ist nicht wie ein Fußballmatch, Gemeinde. Sondern, oder wenn schon, dann sind wir alle auf dem Spielfeld. Wenn du schon den Match willst. Also komm runter, du hast eine Aufgabe da auf dem Spielfeld unten. Wirklich. Das ist das Erste. Also für uns möchte ich das so festhalten. Das Zweite, was ich in diesem Zitat finde, ist dieses Wort dienen. Und da haben wir eine furchtbare Prägung, wenn es um unsere Gesellschaft geht. Dienen. Arbeit ist ein lästiges Übel. Dienen ist für Untergebene. Wer dienen muss, ist weniger wert. Schau, wie schnell passiert das? Jemand sagt, kannst du mir bitte schnell helfen? Und in dir sagt, Moment, nein. Ich muss doch nicht helfen, ich bin doch kein Diener. Bin ich ein Waschlappen oder was? So schnell läuft das ab. Wir sind geprägt vom Denken in dieser Gesellschaft. Und das ist furchtbar. Das ist falsch. Dienen ist nicht das für die Minderen, sondern dienen ist das Höchste. Jesus hat sich immer bemüht, mit seinen Freunden über das Thema zu reden und hat gesagt, wenn du der Größte sein willst, hier in der ganzen Gruppe, dann sei der Diener von den anderen. Und ich habe euch ein Beispiel gegeben, sagt Jesus. Ich habe euch gedient, also sollt auch ihr einander dienen. Dienen ist ein sehr, sehr hoher Wert. Also da müssen wir umdenken. Wir müssen uns wehren dagegen, diese furchtbare Prägung der Gesellschaft, dass Diener Sklaven seien, einfach wegzuschicken. Das stimmt nicht. Ich will ein Nachfolger von Jesus sein und der ist der größte Diener. Also kommt, wenn wir schon auf dem Spielfeld unten sind, dann lasst uns einander dienen. Und das Einander, das ist der letzte Gedanke. Und da passiert es doch auch oft, dass wir dann sagen, ja gut, wenn ich schon etwas mache, dann lass es mich für mich alleine tun. Das geht schneller. Und die anderen, die reden mir dann immer so drein, das ist nicht so gäbig. Aber es sagt, dient einander. Und das Einander bedeutet, wenn du anderen dienst, dann bist du selbst der, dem andere dienen. Also man kann nicht sagen, ja, ich soll jetzt den anderen dienen, aber mir soll ja bitte schön niemand dienen. Es war so schön, kleine Anekdote, ich hatte vorhin gerade Nasenbluten während der Lobpreiszeit, bin rausgegangen und da steht der Stefan und der will mir helfen. Und mal sehen, wie kann ich dir helfen? Da ist ganz toll. Und ich schaffe das schon, ich hatte das schon oft und so. Merkt ihr, da läuft es genau wieder ab. Genau das Muster. Gut, ich weiß auch nicht, wie du mir hättest helfen können, aber es war so schön, dass du gesagt hast, ich bin hier, du kannst zu mir, auch wenn noch was ist, ich bin da, ich helfe dir. Das ist diese Haltung, die ich sehr, sehr schön finde. Und ich denke, davon spricht er auch. Schaut, es hat auch mit Reife zu tun, dass wir daran denken, wie wir einander dienen können. Wenn nämlich wir so in eine Gemeinde wären, wo jeder einfach so zugeteilt bekommt, also die Elodie, die muss jetzt die Moderation machen und der Romy geben wir auch eine Aufgabe und die Moni muss und dann haben wir eine Abhängigkeit. Das ist das erste Bild. Das ist keine reife Sache und eigentlich denkt man dann, ja, ich kann eigentlich nichts oder so. Und dann kommt man, und das ist unsere Gesellschaft, mehr in die Individualität hinein, so dass man sagt, ja, ich bin unabhängig, ich kann alles, aber ich mache es alleine. Davon habe ich eben gesprochen. Aber schön und mit Reife verbunden ist, wenn wir lernen, miteinander vernetzt zu sein. Und wir sagen, ich habe Stärken und ich brauche auch Ergänzung. Diese Gedanken, die nehmen wir jetzt heute einfach mal mit aus diesem 1. Petrus 4. Wir werden gleich jetzt auch eine Zeit haben vom Abendmahl. Und wir haben jetzt einiges darüber gehört, wie wir eine Gemeinde sein können, wie Gott sie sich vorstellt. Eine Gemeinde, wo wir sagen, jede und jeder wirkt mit. Wir sind alle auf dem Spielfeld. Wir dienen, weil wir finden, wenn Jesus das getan hat, dann wollen wir das auch tun. Wir sind uns nicht zu schade dafür, sondern wir möchten das tun. Und dann zu merken, ich kann nicht dienen, ohne zu lieben. Das Wollen. Ich möchte das Murren ablegen. Lasst uns das Murren ablegen. Und lasst uns in dieses allgemeine Priestertum hineinkommen. Das haben wir so miteinander angeschaut jetzt. Und es ist auch auf diesem Handout, das hinten aufliegt an verschiedenen Orten, noch einmal nachzulesen mit Fragen, wie wir das vertiefen können. Wir können auch weitergehen und einen Gabenfragebogen ausfüllen. Davon werde ich dann auch noch ein paar auflegen. Im Moment ist ein Exemplar hier vorne. Wer es will, kann es nehmen. Aber ganz, ganz stark ist, dass wir unseren Blick auf Jesus Christus selbst richten. Und im Abendmahl werden wir das tun. Und ich zitiere noch einmal diesen Satz. Diese helfenden Hände, die Jesus selbst formuliert hat, wie er das sieht. Indem er gesagt hat, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Markus 10, 45. Schlüsselvers im Markus-Evangelium. Lass es uns miteinander lesen, laut, kräftig, weil das ist eine Selbstaussage von Jesus und das glauben wir. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Markus 10, 45. Und Jesus, dafür danken wir dir, dass du nicht gekommen bist, um als König zu herrschen damals, sondern um dein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Dein Lieben und dein Dienen ist unsere Rettung. Und du wirst wiederkommen als König. Das wissen wir und das glauben wir auch. Aber wir dürfen dich zuerst als unseren Retter kennenlernen und sagen, ja, Jesus, danke, dienst du uns. Lass uns selbst Diener sein in deinem Sinn, von Herzen befähigt durch dich, durch deinen Geist, damit deine Liebe Realität wird auf dieser Welt. Amen.